Guten Morgen. Ich bedanke mich recht herzlich für die freundliche Begrüßung und habe mich schon richtig gefreut, hier heute mal wieder predigen zu dürfen. Wir hatten vor dem Gottesdienst überlegt, wann ich denn das letzte Mal hier gewesen bin. Ich war erst einmal hier und das ist jetzt entweder 2, wenn nicht sogar schon 3 Jahre her. Und da war das sehr heiß. Die Zeiten gab es auch mal. Am Montagmorgen klingelte mein Handy und ich hatte eine Nachricht von meinem Bruder drauf mit den Worten: Ich übergebe dir jetzt den Predigtstab für Edewecht. Wenn ich es recht in Erinnerung habe, ist mein Bruder Edgar Penning letzte Woche hier gewesen und er wusste nun durch die Predigtplangespräche, dass ich heute dran bin und er lässt die Gemeinde nochmal grüßen. Von der Oldenburger Gemeinde soll ich auch grüßen lassen. Und dann wollen wir mal gucken, was der Volkstrauertag heute noch so bringt. Das Mädchen schreckt auf. Verschlafen blinzelt es aus den Augen. Die Mutter rüttelt an ihren Schultern. Wach auf, sagt sie, die Russen kommen. Was das hieß, weiß das kleine Mädchen nicht. Aber die sorgenvolle, ängstliche Miene der Mutter sagte alles. Ein paar Jahre zuvor mögen es noch russische Mütter gewesen sein, die zu ihren Kindern voller Angst gesprochen haben: Wach auf, die Deutschen kommen. Soldaten mögen verschiedenen Nationen angehören. Die Angst, die sie auslösen, ist aber immer die gleiche. Das Mädchen hätte damals gerne den Vater bei sich gehabt, seinen schützenden Arm gebraucht. Aber der war noch nicht wieder da, noch nicht wieder aus diesem unsäglichen Krieg zurückgekehrt, aus dem er auch nie wieder zurückkehren wird. Und dann ging alles ganz schnell. Ein Pferdegespann stand bereit, worauf in aller Eile die wichtigsten Sachen geladen wurden. Äpfel und Speck gehörten dazu, ein paar Kleider, die Federbetten, nicht viel gemessen an dem, was zurückgelassen wurde. Haus und Hof, Nachbarn, Freunde, ein Zuhause eben alles. Die Mutter schrieb einen Brief an ihren Mann. Er sollte Bescheid wissen, wenn er nach Hause käme, wohin er aber nie wieder kommen sollte. Das Mädchen lief mit Tränen in den Augen durch die Zimmer. Vor ihr stand ein Aufbruch ins Ungewisse. Was zählte, war nicht die Zukunft, nicht der nächste Urlaub, nicht das Geld. Was zählte, war schlicht der nächste Tag. Als das Pferdegespann anrollte und sie sich auf den Weg machten, lag ein Lebensweg vor ihnen, der alles sein konnte. Der Leben sein konnte, der Tod sein konnte. Heute, über 70 Jahre nach dem Krieg und nachdem die Vereinten Nationen einig waren, nie wieder einen Krieg zu beginnen, sind immer noch Millionen auf der Flucht. Nicht alle schaffen es. Es seufzt in der Welt. Es schreit und jammert. Jeder und jede von euch könnte seine eigene Geschichte erzählen. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel zugemutet mit der Kurzgeschichte und dem eingespielten Lied. Ich kann mir wohl vorstellen, dass bei denen, die den Krieg miterlebt haben, Erinnerungen wachgerüttelt worden sind. Terror, Angst, Schrecken, Besitzverluste bis hin zur Flucht. Tiefe Trauer riefen die letzten 2 Weltkriege hervor. Aber nicht nur, was vor über 70 Jahren passierte, bewegt und beschäftigt uns. Denken wir doch an die Soldaten und Soldatinnen, die von Deutschland aus in Kriegs- und Krisengebiete, zum Beispiel nach Afghanistan, ausgesandt werden. Todesfälle und Traumageschädigte können wir auch heute noch in den Medien wahrnehmen. In den verschiedensten Kriegen ließen Tausende und Abertausende Menschen ihr Leben. Auch in dieser Gemeinde gab es Soldaten, die gefallen sind oder vermisst werden und vielleicht noch gesucht werden. Die Hoffnung vieler Menschen wurden zerstört und viele verloren ihren Glauben an den einen Gott. Vor 3 Wochen kam ein Mann an meine Tür, um für die Kriegsgräberpflege zu sammeln. Nachdem ich mein Portemonnaie geöffnet hatte, leistete ich meine Unterschrift. Der Mann bedankte sich und ging weiter. Gedanken über Kriegsopfer und Hinterbliebene schwirrten in meinen Kopf. Kurzerhand schaute ich ins Internet, um mich etwas über das Thema zu informieren. Dabei stieß ich allerdings auf eine Umfrage, die mich innehalten ließ. Nur noch 60% aller Christen glauben daran, dass es nach dem Tod noch etwas gibt. Manche Menschen sagen es ganz deutlich: Ich freue mich darauf, dass ich dann endlich meine Ruhe habe. Sie erwarten nichts und sie erhoffen sich schon gar nichts. Jedenfalls nichts, was sie nicht hier in dieser Welt zumindest schon kalkulieren können. Was aus solch irdischen Hoffnungen, die alleine abhängig gemacht werden vom Berechenbaren, werden kann, das können wir sehen, wenn wir heute zum Volkstrauertag die Gedenksteine der Toten der Weltkriege besuchen. Sie sind Trümmersteine der Hoffnung auf Macht und Glanz, graue Mahnungen daran, wohin Illusionen führen können, Illusionen und Allmachtsfantasien menschlicher Herrscher. Wir befinden uns ja momentan in einer Jahreszeit, in der viele Menschen lethargisch wirken oder gar depressiv werden. Der November ist eben der Monat, den viele Menschen überhaupt nicht mögen. Die Natur scheint Trauer zu tragen. Alles Leben scheint abzusterben. Es wird jeden Tag früher dunkel und etwas später hell. Und dann reihen sich auch noch solche Gedenktage aneinander, die Stille werden lassen. Aller Seelen, Volkstrauertag, Ewigkeitssonntag. Tage, in denen man sich der Verstorbenen erinnert und gerade am Volkstrauertag über sinnlose Kriege und Leid nachdenkt. Auch der Alltag sieht ziemlich trist aus. Saisonbedingt steigt die Arbeitslosenzahl, die Energiepreise klettern rauf und vom Frieden in der Welt sind wir noch weit entfernt. Hoffnungslosigkeit breitet sich wie ein Blätterteppich aus. Mitten in dieses Grau setzt der Apostel Paulus einen Akzent, der aufhorchen lässt. Ich lese nun aus Römer 8, ab Vers 18. Die ganze Schöpfung wartet auf die Befreiung. Ich bin überzeugt, das Leid, das wir gegenwärtig erleben, steht in keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit, die uns erwartet und die Gott an uns offenbar machen will. Die ganze Schöpfung wartet doch sehnsüchtig darauf, dass Gott offenbart, wer seine Kinder sind. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings nicht aus eigenem Antrieb, sondern Gott hat es so bestimmt. Damit ist aber eine Hoffnung verbunden, die Hoffnung, dass auch die Schöpfung selbst aus der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit wird und dass sie so zu der Freiheit gelangt, die Gottes Kinder in der Herrlichkeit erwartet. Wir wissen ja, die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt vor Schmerz wie in Geburtswehen, bis heute. Und nicht nur sie. Uns geht es genauso. Wir haben zwar schon als Vorschuss den Heiligen Geist empfangen, trotzdem seufzen und stöhnen auch wir noch in unserem Inneren. Denn wir warten ebenso darauf, dass Gott uns endgültig als seine Kinder annimmt und dabei unseren Leib von der Vergänglichkeit erlöst. Amen. Paulus hat es gehört. Habt ihr es auch gehört? Diesen abgrundtiefsten Seufzer. Er hat das Seufzen der ganzen Schöpfung vernommen. Mir fallen dabei in erster Linie vergiftete Flüsse, abgeholzte Wälder, Tiere in Laboratorien ein. Ich denke an unsere verseuchte Erde und an brennende Ölfelder. Aber auch ein anderes Seufzen klingt aus diesen Worten. Auch wir seufzen, obwohl wir es doch eigentlich besser wissen müssten. Wir seufzen, vielleicht weil uns in 2000 Jahren Warten die Hoffnung abhanden gekommen ist. Das Reich Gottes scheint uns in so weite Ferne gerückt, dass es fast unwirklich wird. 150 Jahre nach Christus hieß es in einer Predigt: Lasst uns nun stündlich das Reich Gottes in Liebe und Rechenschaft erwarten, da wir den Tag der Erscheinung Gottes nicht kennen. 2000 Jahre später heißt es: Aus der absoluten Utopie der guten Gesellschaft des Reiches Gottes folgt die relative Utopie einer besseren Gesellschaft, für die wir arbeiten sollen. Beide Aussagen meinen im Endeffekt das Gleiche. Wir sollen nicht tatenlos warten, sondern auch hier schon ein Stück von dem umsetzen, was das Reich Gottes bedeutet. Aber immer wieder schieben sich die Leiden dieser Welt manchmal wie ein Bremsklotz zwischen uns und unserer Hoffnung. Und immer wieder werden wir mit der uralten Frage konfrontiert: Warum lässt Gott das Leiden zu? Gründe könnten wir bei wenig Nachdenken selbst genug finden. Sind es doch eigentlich wir Menschen, die dafür sorgen, dass auf dieser Welt nicht alles friedlich, schöpfungsfreundlich und brüderlich zugeht. Nicht Gott ist verantwortlich für Zerstörung von Natur und Leben, sondern die menschliche Vermessenheit. Unser Forscherdrang ist ebenso groß wie unsere Fehlbarkeit und immer wieder drängt es uns danach, auszuprobieren, wie weit wir gehen können. Es gibt aber Erfindungen und Entdeckungen, die besser unangetastet geblieben wären. Ich denke da an die Wasserstoffbombe und an chemische Kampfwaffen, aber auch an die Gentechnologie. Aber so sind wir nun einmal. Immer wieder glauben wir Menschen, uns selbst erlösen zu können. Was habe ich damit zu tun, werdet ihr vielleicht fragen. Ich bin weder Politiker noch Naturwissenschaftler. Aber gerade in meinem privaten Leben gibt es so viel Leid, wovon ich gar nicht weiß, wie ich das verdient habe. Der Apostel Paulus gibt in seinem Brief keine direkte Antwort auf eine solche Frage. Aber er setzt seinen starken Glauben dagegen. Ich bin überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Er predigt hier nicht die Haltung einer totalen Weltverdrossenheit und einer Vertröstung auf ein Jenseits, in das wir am besten so schnell wie möglich gelangen sollen. Er erinnert uns nur daran, dass wir ja ein Versprechen haben, an das wir uns gerade in tiefster Dunkelheit immer wieder erinnern sollen. In Römer 8, Vers 24 heißt es nämlich: Denn wir sind zwar gerettet, aber noch ist alles Hoffnung. Und eine Hoffnung, die wir schon erfüllt sehen, ist keine Hoffnung. Wie kann man auf etwas hoffen, das man sieht? Mir fällt dabei etwas ein. Als Kind habe ich jedes Jahr vor Weihnachten auf etwas ganz Großes, etwas ganz Helles und Leuchtendes gewartet. Wie es genau aussehen sollte, war mir nicht greifbar. Ich wusste nur, es muss ganz anders sein als alles, was ich bisher kannte. Und ich war schrecklich enttäuscht, als ich mitbekam, dass der Weihnachtsmann nicht existiert und die Engel gar nicht fliegen konnten. Enttäuscht war ich auch, wenn mir jemand verraten hat, was an Geschenken unter dem Baum liegt. Ich fühlte mich um meine Hoffnung betrogen. So ähnlich geht es mir ganz persönlich jetzt mit meiner Hoffnung auf das Reich Gottes. Ich möchte keine Rechnung haben über das Ende der Welt und über 1000 und noch einmal 1000 Jahre, die vergehen werden, bis dann der Tag kommt, an dem wir vor dem Richterstuhl Christi stehen. Ich mag es nicht, wenn da Dinge bis ins Detail ausgemalt werden, für die unser menschliches Gehirn nicht im geringsten in der Lage ist, sie zu ermessen. Ich bin überzeugt, wir tragen das Reich Gottes in uns und wir verlieren es in dem Augenblick, in dem wir aufhören zu hoffen. Wenn wir nicht mehr hoffen, gibt es nichts mehr, was uns treibt, was uns bewegt. Es sterben nicht nur unsere Träume, sondern es erlischt auch das Licht, das in uns brennt. Paulus vergleicht die Schöpfung mit einem Kind in den Geburtswehen. Luther hat das einmal ganz anschaulich beschrieben. Er sieht uns gleich mit einem Kind vor der Geburt, das nichts kennt als den Mutterleib von innen. Die Mutter in ihrer Ganzheit hat es noch nie gesehen. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt geht es davon aus, das Innerste der Gebärmutter ist alles, was es gibt. Es fühlt sich darin wohl, geborgen und behaglich. Dann aber wird es darin auf einmal unbequem, eng und eigentlich will das Kind heraus. Es sieht aber den engen Gang, durch den es muss, und das macht ihm Angst. Es spürt, dass draußen etwas ganz anderes, viel Weiteres auf es wartet, aber es zögert, den Gang zu durchqueren. Ähnlich geht es uns Menschen, wenn wir daran denken, dass unsere Lebenszeit begrenzt ist. Wir sehen den dunklen Gang, durch den wir alle müssen, und fürchten uns davor, obwohl uns eine Ahnung von der Herrlichkeit mitgegeben ist, die uns draußen erwartet. Dann werden wir Gott sehen, von dem wir jetzt spüren, dass er uns umgibt. Das Dunkel wird sich lichten. Auch das Kind kann nicht im Mutterleib bleiben. Ein Kind, das ungeduldig zu früh den Mutterleib verlässt, ist nicht lebensfähig. Es muss sich gedulden. Aber auch ein Kind, das nicht geboren werden will, weil es sich nicht hinauswagt, stirbt, bevor sein eigentliches Leben begonnen hat. Hoffnung und Geduld gehören also zusammen. Und auch der Mut, sich einzulassen auf das Unsichtbare. Wir haben doch schon einen Anteil auf die Vollkommenheit ausbezahlt bekommen. Wir haben doch den Heiligen Geist empfangen. Das Vollkommene hat schon begonnen. Vergleichen wir das doch einmal mit den brennenden Kerzen auf dem Adventskranz. Sie sind wie eine Anzahlung auf die Lichterfülle am Weihnachtsbaum. Mit jeder Kerze, die wir zusätzlich anzünden, wächst die Hoffnung. Weihnachten ist nicht mehr weit. Das Wagnis Glauben reißt uns heraus aus dem Novembergrau unseres Alltages. Es entzündet ein Licht in uns. So können und dürfen wir hoffen, dass uns nach unserem irdischen Dasein etwas ganz Großes, Helles und Leuchtendes empfängt. Ein Vater, der um all unsere Schwächen weiß, der uns aber unsere Verfehlungen nicht nachträgt. Und Jesus Christus, der uns den Weg durch das Leid schon vorausgegangen ist, damit wir ihm folgen können. Und wenn dann alle Tränen des Lebens von unseren Augen abgewischt werden und uns ein liebender Vater in den Armen hält, ja dann sind wir am Ziel. Amen. Ich möchte mit euch beten.